HR Info. Bilanz.
Mit Vanessa Rennert. Die deutschen Autokonzerne genießen viele Privilegien. Sie konnten mitbestimmen, wo die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß liegen. Sie werden verschont, wenn es um die Nachrüstung schmutziger Dieselfahrzeuge geht. Und einer von ihnen durfte sogar Einfluss nehmen auf die Regierungserklärung eines Ministerpräsidenten. Daran sieht man, Automobilindustrie und Politik stehen sich sehr nah in Deutschland. Gefährlich nah? Dem wollen wir jetzt in HR Infobilanz näher auf den Grund gehen. Erst wird bekannt, dass mit einer Schummelsoftware der Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen manipuliert wurde. Dann der Dieselgipfel, bei dem eine sehr günstige Variante für die Autohersteller herausgekommen ist. Und jetzt die Aufregung über die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Die Rede von Stefan Weil im Oktober 2015 im Landtag in Hannover zu den Dieselmanipulationen wurde vorher Volkswagen zur Stellungnahme vorgelegt. Michael Kück hat in Berlin Reaktionen eingefangen.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil kann die Aufregung nicht verstehen und bekommt volle Rückendeckung von einem seiner Vorgänger im Amt, dem heutigen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Olle Klamotten und ein reines Wahlkampfmanöver seien die Vorwürfe. Absprachen und enge Kontakte zwischen Politik und Industrie seien schließlich ganz normal, sagt Weil. Bis zu einem gewissen Grad schon, findet sogar Lobby Control. Seit über 10 Jahren kämpft der Verein gegen zu großen Einfluss auf Politik und Öffentlichkeit. Dass aber, wie im Fall Weil, eine komplette Regierungserklärung vorher verschickt und mindestens teilweise abgestimmt wurde, an so etwas kann sich Sprecherin Christina Deckwirth nicht erinnern.
Es hat sich ja auch gezeigt, dass zumindest in einem Satz eine Aussage, wie man doch sagen könnte, abgeschwächt würde, wenn es nicht mehr heißt, Volkswagen hat manipuliert, sondern es wurde manipuliert.
Für Lobby Control ein deutlicher Beleg für die Einflussnahme, denn hier seien schließlich geplante Aussagen des Regierungschefs im Vorfeld bewertet worden. Leider kein Einzelfall, sagt Deckwirth.
Also in der Automobilbranche sind diese Verflechtungen schon etwas Besonderes. Es ist sicherlich eine der Branchen, die am engsten verflochten ist mit der Politik.
Zu sehen bei einigen, die die Seiten schnell gewechselt haben. Der CDU-Politiker Eckart von Kleden, früher Staatsminister im Kanzleramt, heute Cheflobbyist von Daimler. Oder Matthias Wissmann, der frühere Bundesverkehrsminister ist heute oberster Lobbyist, als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Gespräche zu führen und in Kontakt zu bleiben, ließ die Bundesregierung dazu aktuell wissen, gehöre zwar dazu, aber
Reden der Bundeskanzlerin werden immer intern entworfen und intern abgestimmt. Es ist kein einziger Fall bekannt, dass ein Redeentwurf zur Begutachtung externen Stellen vorgelegt worden wäre,
sagt Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Doch an mindestens versuchter Einflussnahme mangelt es nicht, weiß Christina Deckwirth von Lobby Control.
Also hier in Berlin ist die Autobranche sehr präsent. Alle großen Autokonzerne haben ihre eigenen Hauptstadtrepräsentanzen. Wir wissen, dass es sehr enge Kontakte zur Regierungsebene gibt. Das wissen wir durch parlamentarische Anfragen, dass es sehr engen Austausch gibt. Aber auch mit den Bundestagsabgeordneten wird es sicherlich viele Gespräche geben.
Das kennt auch Martin Burkert, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag. Unter dem Vorwand, technische Entwicklungen vorzustellen, gehe es in vielen Fällen tatsächlich vor allem um eines, direkten Einfluss auf die Gesetze zu nehmen. Und dies geschehe nicht nur mit Argumenten. Daimler zum Beispiel spendete zwischen 2010 und 2014 knapp 2 Millionen Euro, vor allem an CDU und SPD, und immerhin noch mehr als 200.000 Euro davon an die Grünen.
Wir brauchen eine sogenannte legislative Fußspur, durch die sichtbar wird, welche Lobbyisten auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen. Und wir brauchen auch eine Deckelung für Parteispenden, weil sehr viele Gelder aus der Automobilbranche an die Parteien fließen und diese Gelder natürlich nicht ohne Hintergedanken fließen.
Ein Lobbyregister könnte Abhilfe schaffen. Neben Lobby Control fordert dies seit langem auch Transparency Deutschland. Nur so könne die Öffentlichkeit erfahren, wer wann, mit welchem Geld und aus welchen Gründen versucht hat, Gesetze in seinem Sinne zu beeinflussen.
Michael Kück aus Berlin über die Diskussion über die Rede des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, die Volkswagen vorab vorgelegt wurde. Professor Gerd Minnermeier ist Wirtschaftsethiker an der Universität Frankfurt. Mit ihm habe ich mich über die Nähe zwischen Politik und Autoindustrie unterhalten. Und ich habe ihn gefragt, der Ministerpräsident von Niedersachsen sitzt traditionell im Aufsichtsrat von Volkswagen, das macht das VW-Gesetz möglich. Wundert Sie das, dass ein Politiker seine Rede Volkswagen im Voraus vorlegt?
Ach, wundern. Wundern tut es mich nicht. Ich meine, dass sowas passiert, das kann man sich ja vorstellen, vor allen Dingen, wenn eben so eine enge Beziehung wie zwischen dem Land Niedersachsen und VW besteht. Vorstellen kann man sich das schon, insofern wundert es einen nicht, dass man auch nochmal rechtliche Fragen abklärt, was ja Herr Weil behauptet, dass das der wesentliche Sinn seiner Anfrage war. Dagegen spricht er im Grunde genommen auch nichts, dass man sowas macht. Aber ansonsten ist es eben so, dass tatsächlich solche Arten von Austausch nicht gerade günstig sind.
Warum sind die nicht gerade günstig? Für wen?
Naja, weil unsere gesamte Gesellschaft und das Funktionieren der Marktwirtschaft hängt ja davon ab, dass Marktwirtschaft ja immer unter einer bestimmten Rahmenordnung stattfindet und es eben Kontrollmechanismen geben muss, damit der Wettbewerb eben gerade funktionieren kann und nicht unterlaufen wird, nur durch Kartellbildungen und ähnliche Dinge. Und die Politik ist eben sozusagen die Kontrollinstanz. Und wenn die Kontrolleure mit den zu Kontrollierenden zusammenarbeiten, dann geht das immer schief. Das geht überall schief und in der Wirtschaft natürlich erst recht.
Wenn man jetzt mal den VW-Konzern an sich anguckt, der hat ja da auch mitgemacht und er hat ja dann auch bereitwillig offensichtlich sich diese Rede angeguckt. Warum macht ein Konzern da mit? Der muss doch wissen, dass das am Ende Wellen schlägt.
Naja, sagen wir mal so, wenn im Sport Doping möglich ist, dann dopen Sportler und natürlich dopen sie, weil sie sich entsprechende Vorteile verschaffen möchten und weil sie in Konkurrenz mit anderen stehen, die eventuell auch dopen. Und wenn Unternehmen hier eine Möglichkeit haben, sozusagen die politischen Reden, die möglicherweise gegen sie verfasst werden, mit zu beeinflussen oder überhaupt Einfluss auf die Politik auszuüben, dann machen die das natürlich, ne? Ganz grundsätzlich ist ja Lobbyismus auch nicht verboten. Solche Einflussnahmen sind ja in Teilen auch tatsächlich Teil unseres politischen Lebens. Und soweit es um informationellen Austausch geht, ist das ja auch nicht schädlich. Es ist ja schon verständlich, wenn man sieht, dass man irgendwo zum eigenen Vorteil Einfluss ausüben kann, dass man das dann auch macht. Und wir wollen das ja eigentlich auch von Unternehmen. Die sollen ja vorteilsorientiert, strategisch klug agieren, um eben im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und wenn sie dann unter den gesetzten Rahmenbedingungen das tun, kann man ihnen das ja auch nicht unbedingt vorwerfen. Ja, also wenn man entsprechend Tore öffnet und entsprechende Möglichkeiten schafft, dann darf man sich nicht beschweren, dass sie ausgenutzt werden.
Vielen Dank, Professor Minnermeier, soweit. Wir werden das Gespräch gleich fortsetzen. Vorher wollen wir noch mal auf Volkswagen schauen. Das ist ja wirklich ein Sonderfall. Das Land Niedersachsen hält einen Anteil von 20% an dem Konzern. Es hat auch ein Vetorecht bei zentralen Entscheidungen auf der Hauptversammlung. Und wem diese Konstellation schon lange ein Dorn im Auge ist, ist die EU-Kommission. Diverse andere Sonderrechte sind auf Druck Brüssels in den vorigen Jahren schon gefallen. Über den Streit mit der EU und den Ursprung des VW-Gesetzes berichtet Andreas Meyer-Feist.
VW und das Land Niedersachsen, eine heikle Verbindung. Viele versuchten sie zu sprengen, zuletzt auch die EU-Kommission, ziemlich erfolglos. Erstaunlich eigentlich, denn Liebe war in dieser Verbindung nie im Spiel. Das Miteinander ist eine historische Last, ein Erbe der Diktatur, das Niedersachsen zugefallen ist. Die Nazis hatten das Werk aus dem Boden gestampft. Schon die Eröffnung wurde propagandistisch ausgeschlachtet.
Heute, am 26. Mai 1938, steht ein kleiner Ort im Süden des Gaues Osthannover im Blickpunkt ganz Deutschland.
Versprochen wurde die große Freiheit auf vier Rädern. Als Gefangene einer Diktatur sollte sich niemand fühlen. Was der Radioreporter damals verschwieg, das Geld für den Bau war gestohlen, ohne das beschlagnahmte Vermögen unabhängiger Gewerkschaften, deren Funktionäre im KZ landeten, hätte VW nie gebaut werden können. Nach dem Krieg dann die große Frage. Einfach alles dicht machen oder weiter Käfer bauen. Die britischen Besatzer waren unentschlossen, anders als die Regierung des neu gegründeten Landes Niedersachsen. Für den Hamburger Historiker Rainer Nikolaisen ist klar, das Land wollte, dass VW weitermacht.
Das Land Niedersachsen berief sich auf Besatzungsrecht, dass ein Betrieb, wenn es eine nationalsozialistische Organisation war, dem Bundesland zufiel, in dem dieser Vermögenswert lag.
Vergangenheit hin oder her, im Wirtschaftswunder gab es mit Autos etwas zu verdienen. 1960 wurde VW privatisiert, aber zu privat sollte es auch dann nicht zugehen. Dafür sorgte das sogenannte VW-Gesetz, ein Bundesgesetz, das der Politik Einfluss im Aufsichtsrat sicherte und das Höchststimmrecht jedes Aktionärs auf maximal 20% begrenzte. Niedersachsen bekam aber eine Extrawurst. Das Land kann mit seinem Anteil alle wichtigen Entscheidungen blockieren. Das störte lange kaum jemanden. Im Gegenteil, alle Seiten fuhren offenbar sehr gut damit. Auch VW-Betriebsratschef Osterloh hatte dieses Konzept nie in Frage gestellt.
Es gibt nachvollziehbare historische Gründe für das VW-Gesetz. Es dient ausschließlich dazu, einen angemessenen Interessenausgleich zu schaffen.
Erst die EU-Kommission wunderte sich über das politisch-industrielle Miteinander und nahm sich vor, das VW-Gesetz zu kippen. Begründung: Regierungen dürften Unternehmensentscheidungen nicht blockieren können. In vielen Fällen hatte Brüssel damit Erfolg. Andere ehemalige Staatsunternehmen mussten klein beigeben, etwa der französische Mineralölriese Aquitaine oder die spanische Telefonica. Aber VW weigerte sich standhaft mit politischer Rückendeckung. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs wurde zwar umgesetzt, weniger Einfluss der Politik im Aufsichtsrat und mehr Stimmrechte für private Aktionäre, aber an der Vormachtstellung des Landes Niedersachsen wurde nicht gerüttelt. Brüssel reagierte dann 2011 mit Drohungen, entweder Niedersachsen entmachten oder knapp 50 Millionen Euro Strafe zahlen. Ein EU-Sprecher damals:
Dieser Fall wird noch untersucht. Die damit verbundenen juristischen Fragen sind von hoher Komplexität. Also, die Prüfung ist noch im Gange.
Geprüft wird bis heute. Berlin weigerte sich konsequent, irgendetwas zu ändern. Begründung: Die Sperrminorität sei von der VW-Hauptversammlung beschlossen worden und auch vom deutschen Aktienrecht gedeckt. Und auch wenn die EU-Kommission noch einmal klagen würde vor dem Europäischen Gerichtshof, egal, nichts werde geändert. Es gab dann auch keine zweite Klage mehr. An VW hat sich auch Brüssel mehr als einmal die Zähne ausgebissen.
Über das VW-Gesetz berichtete Andreas Meyer-Feist. In HR Infobilanz geht es heute um die Nähe zwischen Politik und Automobilindustrie. Gerhard Minnermeier, Professor für Wirtschaftsethik an der Uni Frankfurt, beantwortet meine Fragen. Und ich habe Herrn Minnermeier außerdem gefragt, ob das nicht bemerkenswert ist, dass es so etwas wie ein VW-Gesetz überhaupt noch gibt heutzutage.
Ja, da muss man vielleicht schon mal drüber nachdenken, ob man diese enge Bindung nicht vielleicht auflöst. Aber worauf es eben tatsächlich ankommt, ist, dass die Kontrollinstanzen, die geschaffen werden, eben auch tatsächlich funktionieren. Und das heißt eben gerade der Bereich, der hier auch angesprochen ist, ist der zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Da muss eben der Aufsichtsrat wirklich kontrollieren. Denn letzten Endes ist es ja auch so, dass die Aktionäre auch ein Interesse daran haben, dass eben die Unternehmen gut arbeiten. Und da ist halt eben die Gefahr, dass der Aufsichtsrat das nicht immer entsprechend macht, weil es halt da eben teilweise Interessensharmonie zwischen Kontrolleuren und Kontrollierten eben auch gibt. Ne? Und das sind eigentlich die Grundprobleme, mit denen wir immer zu kämpfen haben.
Und wie ist das denn generell zu bewerten, wenn aktive Politiker, die auch ein hohes politisches Amt ausüben, in einem Aufsichtsrat von einem Unternehmen sitzen, die im Grunde genommen nur Wirtschaftsinteressen verfolgen?
Ganz grundsätzlich, wenn Sie da im Aufsichtsrat sitzen und als Aufsichtsräte mit Kontrollfunktion ausüben sollen, ist das aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Problem, denn ansonsten sitzen ja in Aufsichtsräten Personen aus der Wirtschaft eben selber und da liegt ja der Verdacht, dass die sozusagen harmonierende Interessen mit dem Vorstand haben, liegt ja näher, als wenn es Politiker wären. Also von daher würde ich sagen, spricht da nicht unbedingt etwas dagegen. Was hier vielleicht eher das Problem ist, ist, dass natürlich immer die wirtschaftliche Lage von Volkswagen eben auch tatsächlich auf das Land und auch auf die Politik eine Rückwirkung hat. Also sagen wir mal, wenn es ein Politiker aus einem anderen Bundesland wäre, wäre es ja eigentlich völlig unbedenklich.
Also ist es vielleicht dann am Ende doch gar nicht so schlecht für die Wähler, weil es geht ja auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen?
Naja, der Erhalt von Arbeitsplätzen, das ist ohnehin so ein Argument, das hier meines Erachtens falsch verwendet wird. Also Herr Weil hat ja auch damit argumentiert, dass es eben vor allen Dingen um Arbeitsplätze ging und deswegen hat er sich auch nochmal abgesprochen und weil er da eben verantwortungsvoll handeln wollte. Aber da muss man eben sehen, also wenn man versucht, mit irgendwelchen leicht fadenscheinigen Methoden oder um die Industrie zu schützen, versucht Arbeitsplätze zu retten, man sollte das eigentlich scheuen wie der Teufel das Weib. Also es ist ja so, die beste Industriepolitik ist die, die eben Unternehmen dazu anreizt, dass sie eben im Wettbewerb möglichst gut bestehen. Und das heißt also, man muss eben immer wieder die Unternehmen auch entsprechend herausfordern, ja, eben besser zu werden, besser zu sein, sich weiterzuentwickeln und Industrien einfach nur durch Geschenke oder auch vielleicht durch laxere Kontrollmöglichkeiten irgendwie vor irgendjemandem zu schützen, heißt praktisch, sie letzten Endes inkompetent zu machen für den Wettbewerb. Das ist eine ganz ähnliche Geschichte, wie wenn man Kinder eben nicht entsprechend fordert und fördert, ja, dann wird aus denen am Ende nichts. Ja. Und das Beste, was man eben tun kann, ist eben tatsächlich immer die Industrie in dem Fall entsprechend auch zu fordern.
Das heißt, was auf den ersten Blick so bequem scheint, dass hier die Wirtschaft Einfluss nehmen kann auf die Politik, das könnte am Ende tatsächlich ein Problem werden?
Naja, es kann ein Problem werden, weil eben das, was man eigentlich hier zum Schutz von Arbeitsplätzen oder vielleicht auch zum Schutz von Industrien macht, im Grunde genommen schädlich ist. Also eine wirtschaftsfreundliche Partei muss eigentlich immer dafür sorgen, dass eben der Wettbewerb als solcher möglichst gut funktioniert und die Kontrollen auch gut funktionieren. Das ist das, was eigentlich dann auch ja entsprechend unternehmerische Aktivität hervorruft. Ja, also wenn die Autos so gemessen werden, wie sie gemessen werden sollten und man dann eben bestimmte Normen nicht erfüllt, dann muss man sich anstrengen, dass man sie erfüllt. Und darauf muss eigentlich eine verantwortungsvolle Politik achten, dann wird damit auch die internationale Konkurrenzfähigkeit deutscher Unternehmen am besten gefördert und dann ist das auch das Günstigste für die Entwicklung der Arbeitsplätze.
Dann nochmal ein anderes Beispiel, die ganzen ehemaligen Politiker oder auch Leute, die in der Politik gearbeitet haben, die man irgendwann in einen Automobilkonzern gewechselt sind. Da gibt es ja einige Beispiele. Warum machen Unternehmen das überhaupt, solche Leute einzustellen, die ja im Endeffekt jetzt gar nicht so eine tolle Qualifikation haben für das Unternehmen an sich?
Naja, das weiß ich nicht, was im Einzelfall dahinter steckt. Das sind natürlich vermutlich auch entsprechende Kenntnisse, die diese Menschen mitbringen, die gerade auch in der Kommunikation mit der Politik von Bedeutung sind. Und wie gesagt, an der Stelle ist es auch entsprechend schon problematisch. Aber ich denke, wenn das politische System gut funktioniert, dann dürfen solche Leute sozusagen, auch wenn sie die Seiten wechseln, eigentlich keinen entsprechenden Einfluss ausüben können. Ja, also außer eben vielleicht kenntnisreich unterwegs zu sein. Aber Kenntnisreichtum als solches wäre auch kein Schaden. Ganz im Gegenteil, man könnte sagen, es müsste mehr Kommunikation geben, ja. Und Unternehmen müssten vielleicht auch mehr das obwalten lassen, was wir Diskurs- und Ordnungsverantwortung nennen, nämlich dass sie eben darüber sprechen, was für vielleicht schlechte Regelungen es bei uns gibt, was für Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel Abgasemissionen zu verschleiern durch schlechte Kontrollmöglichkeiten. Darüber müsste man reden und müsste solche Dinge abstellen. Ja? Aber was man stattdessen macht, ist sich immer zu verschanzen und das ist eigentlich der Fehler. Ja? Das sind eigentlich alle gefragt, da ist auch meines Erachtens die Wirtschaft gefragt, in solchen Fällen eben tatsächlich sich mit dran zu beteiligen, dass unsere Regulierungen auch besser werden.
Vielen Dank, Professor Gerhard Minnermeier vom Lehrstuhl für Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik der Universität Frankfurt.
HR Info. Bilanz.
Es war ein Ergebnis des Dieselgipfels. Über Prämien sollen die Hersteller Anreize schaffen, alte Diesel von der Straße zu holen. Mittlerweile haben alle deutschen Hersteller ihre Prämienmodelle vorgestellt, zuletzt Opel und Volkswagen. VW etwa bietet je nach Auto bis zu 10.000 Euro an, wenn man seinen älteren Diesel verschrotten lässt und dafür einen neuen Wagen von VW kauft. Franka Welz.
Das Angebot des VW-Konzerns sorgt für viel Aufmerksamkeit, auch wenn die 10.000 Euro nur für den großen SUV Touareg gelten. Dennoch, ein Golf zum Beispiel wird mit 5.000 Euro unterstützt. Wer sich für das Einstiegsmodell entscheiden würde, käme so auf einen Rabatt von fast 30%. Einen weiteren Bonus gibt es für Hybrid-, Gas- oder Elektroautos. Mit der Aktion sollen ältere Dieselfahrzeuge, Euro 4 oder schlechter, von der Straße verschwinden. Wohlgemerkt ältere, denn die Prämie gibt es auch für den, der einen neuen Diesel nimmt. VW sagt dazu in einer Mitteilung:
Volkswagen ist davon überzeugt, dass saubere und effiziente Dieselmotoren mit modernsten Abgasreinigungssystemen eine unverzichtbare Antriebstechnologie sind, um CO2-Emissionsziele zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir den Einstieg und Umstieg in elektrische Mobilität schon heute kraftvoll fördern.
Vor allem dürften die Rabatte aber auch ein gutes Marketinginstrument sein. Jan Landwehr, Marketingprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität, sagt, gerade in einer solchen Phase, in der die deutsche Autoindustrie ein Imageproblem habe, sei das ein guter Schachzug.
Und in einer solchen Phase ist es natürlich extrem gefährlich, dass man Kunden eben an andere Hersteller aus anderen Ländern verliert, die eben bislang relativ unbeschadet sind und da keine Vorwürfe gegen sich laufen haben. Und insofern ist dann natürlich so eine konzentrierte Marketingaktion von hohem Wert für die Hersteller, weil es gegebenenfalls gelingen kann, eben Kunden doch bei den Marken zu halten. Und dann ist eben selbst eine so recht großzügige Abwrackprämie der Hersteller gegebenenfalls und doch sehr sinnvoll, um die Kunden eben nicht zu verlieren.
Und so haben auch andere Hersteller Prämien aufgelegt. Bei Mercedes und BMW sind 2.000 Euro drin. Hinzu kommt hier noch der Restwert des alten Diesel. Ford bietet eine abgestufte Förderung. Hier zählen aber nur sehr alte Diesel, maximal Euro 3. Opel hat am Donnerstag angekündigt, einen Bonus von bis zu 7.000 Euro zahlen zu wollen. Ein Bonus wird für den Kauf der meisten Opel-Modelle geboten, auch für normale Benziner.
Toyota bietet 4.000 Euro, wenn ein Hybridauto gekauft wird. Andere wie Fiat oder Peugeot bieten, zumindest aktuell, keine Dieselprämie an. Doch reicht das? Was sagen die Autofahrer zu den Angeboten? Viele sind skeptisch. Das zeigt zumindest eine kleine Umfrage in Frankfurt.
Letztendlich bleibt es ja doch am Kunden hängen. Es rechnet sich ja nicht richtig. Wenn Sie für ein neues Auto zum Beispiel 50.000 ausgeben müssen, dann kriegen Sie 10. Ja, und wenn Sie Ihr Auto weiterbehalten, ist ja viel preiswerter. Ne?
Der Käufer ist ja nicht dran schuld, dass das Auto nicht mehr fahren darf, sondern der Hersteller selber. Also finde ich, dass es dafür auf jeden Fall mehr geben sollte, als das Auto noch wert ist.
Sehr skeptisch ist auch die Deutsche Umwelthilfe. Ihr Chef Jürgen Resch kritisiert vor allem, dass die Prämien in den meisten Fällen auch für neue Dieselautos gezahlt werden. Er warnt aber die Verbraucher davor, einen Diesel zu kaufen.
Die modernen Euro 6 Diesel sind im Durchschnitt 50 Mal schmutziger als ein Benziner. Und der Porsche Cayenne zeigt es uns. Es werden auch zunehmend jetzt Euro 6 Diesel stillgelegt, beziehungsweise sie verlieren die Typzulassung. Daran arbeiten wir als Deutsche Umwelthilfe. Wir wissen aber auch, dass das Kraftfahrt-Bundesamt daran misst.
Resch empfiehlt vielmehr, im Idealfall ein Elektroauto oder einen Hybrid zu wählen. Allerdings sind diese natürlich auch deutlich teurer als konventionelle Verbrenner.
Franka Welz berichtete über die Prämien der Autohersteller. Und was der Kunde jetzt genau davon hat, das wollen wir vertiefen mit meinem Kollegen Roman Warschauer. Roman, die 10.000 Euro, die gibt es bei Volkswagen ja nur, wenn man sich den teuren SUV Touareg kaufen würde. Wie sieht das denn bei den anderen Modellen aus von Volkswagen?
Genau, VW hat das abgestuft, je nach Größe. Also es geht los mit dem Kleinstwagen ab. Für den gibt es einen Bonus von 2.000 Euro. Dieses Auto gibt es in der absoluten Sparvariante ab knapp unter 10.000 Euro. Da kriegt man also 2.000 Euro. Dann geht es weiter mit dem Polo. Da gibt es 3.000 Euro drauf. Und für den Golf beispielsweise 5.000 Euro. Wenn man da die Basisversion rechnet, die kostet etwa 17.000 Euro, dann kommt man da immerhin fast an Rabatt von 30%. Und dann geht es eben immer so weiter bis hoch zum Touareg dann für 10.000 Euro.
Kann ich mir da jetzt einfach irgendwo ein billiges Dieselauto kaufen für, was weiß ich, 500 Euro, so ein altes Modell und das dann in Zahlung geben?
Eine schöne Idee, aber darauf sind die Autohersteller auch gekommen. Deswegen muss man bei allen Herstellern eigentlich dieses Auto mindestens ein halbes Jahr halten, bevor man diese Prämie in Anspruch nehmen kann. Insofern, der Trick funktioniert leider nicht.
Ja, die anderen Hersteller hast du jetzt gerade nochmal angesprochen. Auch die haben jetzt alle ihre Prämienmodelle vorgestellt. Was genau bieten die denn ihren Kunden?
Die Regelungen bei den anderen Herstellern sind da ganz unterschiedlich. Relativ ähnlich zu VW ist auch die Umweltprämie von Opel. Da geht es bei 1.700 Euro los für den Kleinstwagen Karl und geht dann hoch bis zu 7.000 Euro für den Insignia. Interessanterweise, es heißt Umweltprämie, den Ampera E, das neue Elektroauto, für den kann man nicht diese Umweltprämie nutzen. Ich habe mal nachgefragt, liegt einfach daran, das Auto ist derzeit ausverkauft, man kann es gar nicht bestellen und deswegen taucht es eben in dieser Liste nicht auf. Andere Hersteller wie BMW oder Mercedes beispielsweise, die bieten einfach pauschal 2.000 Euro. Da kriegt man allerdings auch den Restwert für sein altes Auto nochmal obendrauf.
Den Restwert kriegt man sonst gar nicht obendrauf bei den anderen Herstellern, wenn das Auto jetzt mehr wert ist?
Ja, also bei Opel und VW beispielsweise geht es tatsächlich darum, dass das Auto verschrottet wird. Und da kriegt man dann natürlich auch keinen Restwert. Da muss man tatsächlich rechnen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Auf der anderen Seite, wenn es um Euro 4, Euro 3 Autos geht, die sind vielleicht schon so alt, dass sie sowieso nicht mehr so viel wert waren. Und dann lohnt sich es möglicherweise schon. Aber man sollte natürlich wie immer auch genau hingucken, genau nachrechnen, ob es sich lohnt.
Muss ich dann eigentlich immer das Auto in Zahlung geben, muss es auch die gleiche Marke haben wie das, was ich mir dann im Endeffekt kaufe?
Also in der Regel nicht. Jetzt beispielsweise bei VW und Opel ist es tatsächlich so, dass man da jedes Auto hinbringen kann. Es gibt dann immer nur die Regel, es muss ein Diesel sein und darf höchstens ein Euro 4 Diesel oder schlechter sein. Also ein ganz neues Auto kann man nicht hinbringen, würde sich aber auch nicht lohnen.
Wir haben jetzt auch schon gehört, dass viele einfach auch von einem Marketing-Trick sprechen, damit die ihren Absatz steigern können, die Autohersteller. Was hältst du denn jetzt generell von diesen Dieselprämien?
Also ich glaube, es ist beides. Es ist natürlich ein gutes Marketinginstrument und man sieht es ja auch, dass im Prinzip fast alle Hersteller da mitziehen und auch drauf springen, auch ausländische Hersteller wie beispielsweise Ford oder Toyota. Damit kann man sich im Prinzip auch Marktanteile kaufen mit so etwas, beziehungsweise verhindern, dass andere diese Marktanteile abgreifen. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber mal anschaut, zum Beispiel bei BMW und bei Mercedes, haben wir ja gesagt, da geht es nicht darum, dass das Auto unbedingt verschrottet wird. Und wenn dieses Auto dann aber weiterhin als Gebrauchtwagen irgendwo anders wieder landet, ist natürlich die Frage nach dieser Umweltprämie, entspricht das tatsächlich dem, was man eigentlich mal beabsichtigt hat, nämlich alte Diesel von der Straße zu kriegen. Aber gerade die Angebote bei VW und Opel, die sind schon relativ gut, kriegt man bis zu 30% Nachlass. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, Kauft sich die Industrie damit etwas frei aus diesem ganzen Dieselthema oder hofft es zumindest? Möglicherweise solche teuren Nachrüstungen, wie sie auch angedacht waren, die sind damit vielleicht endgültig vom Tisch und dann kommen sie noch relativ gut weg und haben gleichzeitig auch eine Marketingkampagne gestartet. Also das Ganze ist sehr zweischneidig.
Vielen Dank, Roman Warschauer, über die Dieselprämien. Und das war die Sendung hr-info-Bilanz mit Vanessa Rennert.